3, 2, 1. Welcome to the Spielekeller.
Herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 139. Meine Wenigkeit und natürlich der bezaubernde Chris Hahner wieder mit am Start.
Bezaubernd?
Ja, heute mal wieder ein neues Wort aus meinem großen Wortfundus ausgepackt.
Ja. Ja,
wie geht's dir? Ich habe das Gefühl, ich habe von dir letzten Tage nichts gehört, das heißt, du bist nicht weit weggereist.
Ja, bin ich nicht.
Ha!
Tatsächlich.
Siehste?
Ich müsste jetzt in meinen Kalender gucken und nachschauen, was ich eigentlich gemacht habe. In der letzten Woche, weil die ging echt schnell, die ist echt schnell vorbeigeflogen. Nee, ich war nicht weg.
Die Zeit geht generell immer sehr schnell vorbei, habe ich das Gefühl. Aber gerade Richtung Ende des Jahres, weil es da mal sehr umtriebig ist, zumindest bei mir in der Ecke, dann habe ich das Gefühl, so ab Ende September bis Weihnachten ist halt dreimal Augen zumachen und dann auf einmal ist Weihnachten und du fragst dich, wo das Jahr hin ist. Ich war in Hamburg. Mal wieder. Ich war jetzt 3 Wochen dreimal in Hamburg. Jetzt ist auch wirklich absolutes Limit. Ich muss leider noch.
Fürs Experion, oder?
Ja, und dann aber am Samstag auch privat auf einer Hochzeit. Und habe das natürlich fantastisch miteinander verbinden können. Das ist der Vorteil, ehrlicherweise. Das hat mich auch sehr gefreut, dass in Hamburg jetzt ein Experion ist, weil ich viele oder einige gute, wirklich sehr gute Freunde in Hamburg habe. Ich mag die Stadt, ich mag die Leute und Das bietet sich jetzt gerne an. Aber ich habe auch gemerkt, nach dem dritten Mal hintereinander reicht jetzt. Früher habe ich immer gedacht, ich würde gerne öfter in Hamburg sein. Jetzt habe ich mir gedacht, dreimal hintereinander reicht jetzt auch. Also ich gehe am 5. November gehe ich übrigens, also fahre ich nochmal nach Hamburg. Nur für eine Nacht, weil wir so eine Tradition haben zu den US-Wahlen. In der Nacht gucken wir halt bis morgens um 10 oder so, je nachdem, wie es dann so läuft. Und Karl Kuhn ist mit eingeladen in dieser elitären Runde. Weil der politisch auch sehr engagiert ist und auch eine sehr starke Meinung haben kann. Und das mit einem anderen Kollegen, der auch sehr extreme, starke Meinungen hat, das wird ein wildes Fest, ich sag's dir. Und dann fahre ich am nächsten Tag wieder zurück. Nur dafür
komme ich. Aber ihr guckt euch das nicht nüchtern an, oder?
Nein. Also ich schon, diesmal, ausnahmsweise. Aber normalerweise nicht. Das geht nicht.
Cool.
Ja, ist gut. Also wirklich, also machen wir jetzt irgendwie seit 12 Jahren. Mal schauen. Das ist eine lustige Runde. So, wie ist es denn sonst so?
Ja, ist gut. Einfach so viel gerade, weil jetzt ja auch die letzten Züge für die Comic-Con laufen. Also alles jetzt so quasi Hallenplan fertig und so. Es geht das so an die allerletzten Feinheiten. Aber ich glaube, das wird ganz gut.
Geil. Wie viel Fläche habt ihr da insgesamt eingeplant?
Du hast ja die Halle, ist ja unterteilt. Also sie haben ja mehrere Hallen. Ja. Eine Halle ist unterteilt in 4 Schiffe. Ne, so heißen ja diese Bereiche. Wir haben ein halbes Schiff, das sind aber, glaube ich, 900 Quadratmeter trotz allem noch irgendwie.
Nice, das ist nicht wenig.
Und da gibt es, die ist auch eigentlich ganz gut gefüllt. Da gibt es jetzt noch so 2, 3 Sachen, die wir noch nicht offiziell announced haben, deswegen erzähle ich da gerne später was zu, aber da wird es auch gute Aktivierungen geben, glaube ich. Da wird spannend.
Wann ist das nochmal genau? Welches Datum?
Das ist am 30. November und am 1. Dezember.
Ach, das ist ja genau beim HSC, ne?
Genau, deswegen kannst du ja auch nicht.
Ah, ja. Ich wollte ganz gerne mal vorbei, ehrlicherweise.
Genau an dem Wochenende. Ich bin auch gespannt. Also ich würde Fotos und Videos und so kriegen. Aber ich bin gespannt. Ist der erste Aufschlag. Das ist, ne, der erste Aufschlag muss halt irgendwie sitzen. Also das muss ja vernünftig laufen, damit es irgendwie Spaß macht.
Ja.
Aber gibt halt Magic. Wird Lorcana geben.
Ja, nice.
Und dann gibt es auch halt eine Produktion vor Ort.
Ja.
Also wir machen da schon, ist jetzt alles nicht wild, aber ne, ich glaube, so fürs erste Jahr wird das ganz okay.
Okay, ja, nice. Fingers crossed. Ja, bei unserem Starcraft-Event kommt endlich mal ein Spieler vorbei, der noch nie bei uns war. Das kann ich mir nicht durch
auch gibt
noch
es das?
Tatsächlich, gibt einen, glaube ich, gefühlt auch wirklich nur einen, den wir immer mal dabei haben wollten, der schon viele Championships gewonnen hat, generell. Unser Gast wird bestimmt wissen, wer das ist, möglicherweise, auch wenn er vielleicht ein bisschen eingerostet ist. Aber da freue ich mich richtig drauf. Ich will es noch nicht callen. Vielleicht gleich. Ich glaube, so viele Leute aus der StarCraft-Szene werden jetzt hier nicht reinhören.
Also ich sehe eigentlich sehe ich ein Home Story Cup StarCraft Sammelkartenset.
Die Zielgruppe wäre nicht die allerschlechteste, glaube ich.
Es gibt Karten. Es gibt in China haben die gelauncht. Ne? Gibt es da StarCraft-Karten? Also da gibt es tatsächlich was. Wir gucken uns ganz unterschiedliche Spiele gerade an, aber das ist doch sehr nah eigentlich.
Ist das dann so eine richtig Limited Edition oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, wie du halt Bock hast, ne? Also ich glaube, auf Masse kannst du die nicht produzieren.
Nee, das, genau, das wäre jetzt die Frage.
Aber
ne? Also
wenn du die gut, ja, ich glaube, das könnte man mal durchsprechen.
Ja, ja, muss man mal gucken.
Aber du hast einen Gast erwähnt. Wer ist denn unser Gast?
Heute haben wir einen fantastischen Gast, den ich sehr gerne vorstelle, weil ich ihn, weil wir auch befreundet sind unter anderem und schon uns mittlerweile, ich weiß, wir kennen uns mittlerweile seit 23 Jahren bestimmt oder so. Also es ist schon wirklich lange. Ein Mensch, der stetig hinter der Kamera unterwegs ist. Also man sieht ihn sehr selten vor der Kamera in Podcasts oder ähnlichem. Ich sage immer, ob er es jetzt hören möchte oder nicht, aber er ist schon Strippen und Drahtzieher in der E-Sport-Welt gewesen über viele, viele Jahre und hat auch einen fantastischen Weg vom Admin bis hin zur Geschäftsführung gemacht, kann man so sagen. Hi Baschi, beziehungsweise Bastian Weißer.
Hallo Dennis, freut mich.
Ja, danke, dass du heute übrigens das bestmögliche Mikrofon mitgebracht hast.
Ja. Hab mir Mühe gegeben.
Also man muss sagen, Baschi ist wirklich einer der schlauesten Menschen, die ich kenne und immer bestens vorbereitet. Aber ja, kannst du mal ganz kurz ein Heads-up geben? Wer bist du denn? Was machst du so erstmal so High-Level für den Moment?
Ja, wer bin ich? Sebastian, bin seit knapp 25, 27 Jahren so im E-Sports aktiv, war am Anfang Warcraft 2-Spieler. Bin dann in die Turnierorganisation weitergewandert, weil mein Computer einfach zu langsam war, um Warcraft 3 sinnvoll spielen zu können am Anfang. Außerdem gab es junge Talente wie dich, die ich nicht besiegen wollte. Das wäre zu traurig gewesen. mittlerweile bin ich President Esports bei EFG, sprich quasi verantwortlich für unser gesamtes globales Esports-Business, was wir so machen.
Also ich sehe da ja ein Showmatch, ne, zwischen euch beiden.
Ah, das wird er nur in Warcraft 2 machen, das verspreche ich dir.
Ja, in Warcraft 3 habe ich keine Chance, das weiß ich. Da haben wir schon auch mal gespielt, glaube ich, miteinander.
Ja, aber lange ist es her.
Ja. Aber Warcraft 2 hast du keine Chance, das weiß ich genauso, von daher.
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, das Meta damals, ich kenne es einfach gar nicht. Ich habe es natürlich immer gespielt, aber damals halt nicht kompetitiv, so wirklich. Von daher wird das schwierig. Also ich glaube schon, ehrgeiztechnisch, ähnlich wie bei anderen Spielen, die wir vielleicht mal gegeneinander gespielt haben, ich bin dran. Also ich würde da schon irgendwie alles für geben und auch meinen Job vernachlässigen. Das ist durchaus realistisch.
Ja, musst du aber echt lange dich vorbereiten. Also so 2 Jahre Sabbatical, glaube ich, wirst du da schon brauchen.
Ja gut, Selbstüberschätzung bin ich jetzt also gar nicht so sehr von dir gewohnt.
Ich kann das richtig vor mir sehen, wie ihr das macht.
Sag mal, bevor wir einsteigen und zu tief reingehen, weil wir wollen heute, Baschi, wirklich, also wir wollen heute wirklich mal erfahren, wo hast du angefangen, wie war die Reise, ganz viel ESL-Zeit, mittlerweile EFG, wie spielt da der EWC noch eine Rolle? Wir haben noch so irgendwie 1-2 News, die wir vielleicht nochmal durchgehen könnten, aus meinem Verständnis. Bei der einen oder anderen könntest du vielleicht auch ein bisschen was zu sagen. Eine spannende News ist erstmal generell das Counter-Strike-Ökosystem, in dem ihr ja schon seit jeher mit der wichtigste oder der wichtigste Player außerhalb von Valve vielleicht auch seid. Haben wir gerade News, ganz aktuell, 11 Millionen gehen wieder rein Richtung Teams und Spieler. Also ihr seid aufgestellt für 25. Hast du da selber, bevor ich jetzt hier alles ablese, vielleicht ein paar Worte dafür? Also wie wichtig ist euch Counter-Strike, warum die Entscheidung etc. pp.?
Ja, also Counter-Strike ist natürlich eines unserer größten und wichtigsten Spiele, eigentlich schon seit es die ESL gibt eigentlich. Hat mal ganz früh angefangen mit der ESL Pro Series in den ganz ersten Tagen und dann haben wir 2006 die Intel Extreme Masters ins Leben gerufen und mit einer, ich glaube, 2-jährigen Unterbrechung war Counter-Strike da immer Teil von. Von daher ist Counter-Strike ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns. Jetzt hat Valve vor einem guten Jahr so ein paar Regeländerungen angekündigt. Ich sag mal, wie sie das Counter-Strike-Ökosystem zukünftig ein bisschen anders funktionieren lassen wollen als in der Vergangenheit. Und im Rahmen dessen war das jetzt quasi so ein bisschen unsere Ankündigung der nächsten 2 Jahre, was wir halt so vorhaben. Im Großen und Ganzen ist es sehr ähnlich zu dem, was wir schon bisher gemacht haben. Also die Anzahl der Turniere bleibt gleich, das Preisgeld ist relativ ähnlich, auch Team-Support ist relativ ähnlich. Das, was sich halt jetzt hauptsächlich ändert, ist, A, gibt es ein bisschen mehr Turniere, also ein bisschen mehr quasi wie jetzt vielleicht, wenn man das aus dem Tennis kennt, dass da auch mal 2-3 Turniere mal gleichzeitig stattfinden und dann sich die besten Spieler und Teams quasi auf diese Turniere verteilen, anstatt dass jedes Turnier immer alle besten Spieler hat. Das ist wahrscheinlich so die eine Änderung, die es ein bisschen geben wird. Und das zweite ist einfach, dass wir, ja, glaube, weiterhin mit unseren Flagship-Turnieren, IEM Cologne, IEM Katowice, wo ihr auch beide schon mehrfach gewesen seid. Ich glaube, weiterhin einfach den Benchmark setzen in Counter-Strike, was einfach coole Turniere sind, wo die besten Teams und Spieler der Welt teilnehmen werden, wo, ich glaube, die Atmosphäre ist wie wo nirgendwo sonst. Insbesondere Köln, glaube ich, ist jedes Mal wieder eine ganz besondere Erfahrung. Auch für mich selber, der das jetzt schon über 10 Mal erlebt hat, ist es jedes Jahr wieder cool. Und es gibt einem jedes Mal wieder Energie für einige Monate danach. Und von daher ist das, glaube ich, freuen wir uns, dass wir das genauso weitermachen oder sehr ähnlich weitermachen wie vorher. Und es wird bestimmt wieder ein cooles Jahr 2025 und 2026. Und ich glaube, vielleicht eine gewisse Content-Überreizung, die da jetzt kommt. Aber die Fans werden sich da dann wie immer dann selber einfach dann aussuchen, was sie dann schauen werden und was dann weniger.
Dann haben wir ja, es sah so aus, ob Chris was sagen wollte.
Ich habe gerade kurz überlegt, weil ich hatte, das war mein erstes Gefühl so ein bisschen, ne? Also ich hatte das, also das, was du jetzt beschrieben hast, ich habe so das Gefühl, dass Valve irgendwie mehr auf die, also sich hat mehr für die Spieler interessiert als für irgendwie TOs und die Organisationen selbst. Und ich habe mich halt gefragt, dadurch, dass du das ja, also ein bisschen öffnest in Anführungsstrichen, wir müssen jetzt auch gar nicht voll ins Detail gehen, aber dadurch, dass du ja jetzt, ne, dann mehr Turniere sehen wirst und es werden noch andere Dinge irgendwie dazukommen. Ich habe mich halt gefragt, ob das wieder so der Schritt in die Zeit ist, die wir schon mal hatten, ne? Wo du ja einfach so extrem viel Counter-Strike vor allem Content hattest, wo Matches auch einfach, jetzt verteilt sich das wahrscheinlich ein bisschen besser, aber wo dieselben Matches einfach immer wieder stattgefunden haben und wo du einfach so viel Content hattest, dass du dir das einfach auch schon gar nicht mehr alles angucken kannst, aber vor allem auch nicht möchtest, weil natürlich gucke ich mir auch lieber so ein Flagship-Ding an, ne, wie Cologne oder Katowice, weil das einfach ist einfach unangefochten von der Stimmung. Und das wird auch ewig bleiben, hoffe ich doch zumindest, stark von eurer Seite aus. Aber ich habe mich auch gefragt, so wird es einfach zu viel Counter-Strike-Content geben?
Ja, ich glaube, es wird wie immer sein, dass der Fan dann selber einfach sieben wird, was er sich dann anschaut. Sprich, während vielleicht ein Fan in den letzten Jahren bei vielen Turnieren vom ersten bis zum letzten Spiel sich alles angeguckt hat, hätte ich jetzt mal geraten, dass nächstes Jahr, glaube ich, noch mehr Fokus auf den Playoffs einfach sein wird und, sage ich mal, auf den most meaningful matches eines Turniers. Und dann vielleicht nicht jeder Fan mehr jedes Gruppenspiel anguckt, einfach weil er das Gefühl hat, das hat es jetzt irgendwie vor 2 Wochen schon mal gegeben. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass die Spieler noch viel mehr spielen können und werden und wollen, als sie das gerade schon tun. Von daher, glaube ich, wird es da auch bestimmt das ein oder andere 1 Million Dollar Preisgeldturnier geben, wo gar kein Top 5 oder Top 8 Team mehr überhaupt mitspielt. Das wird dann vielleicht für die jeweiligen Veranstalter ein bisschen überraschend sein oder unerwartet und unerfreulich. Aber das ist eigentlich eine sehr logische Konsequenz dessen, wenn man sich das mal überlegt, weil, ich sag mal, Counter-Strike-Spieler sind in 2023, 2024 schon, sag mal, relativ hart an der Grenze der Wochen unterwegs, die man so im Jahr von zu Hause weg sein kann, wenn man noch so ein bisschen ein familiäres Leben haben möchte. Und es wird, glaube ich, nicht sehr viele geben, die bereit sind, sehr viel mehr Turniere jetzt zu spielen, obwohl es vielleicht noch mehr Turniere gibt. Von daher, glaube ich, ist am Ende die Änderung gar nicht so groß, wie sich das alle vorstellen. Aber wir werden das dann sehen nächstes Jahr.
Lass uns gerne noch einmal ganz kurz über ein Saudi-Arabien-Thema sprechen, nämlich dass das erste EFG-Turnier mit Overwatch 2 als Spiel vor Ort gibt. Einfach erstmal Fragezeichen, wie kommt der Overwatch 2 hin, wäre meine erste Frage.
Ja, 20.000
Preispool.
Overwatch 2 hat einfach den Hintergrund, dass es in Saudi-Arabien eine sehr gute Playerbase für das Spiel gibt. Also ein Beispiel dafür, Saudi-Arabien hat letztes Jahr den Overwatch World Cup gewonnen. Also quasi als das Nationalteam von Saudi-Arabien da gespielt hat, sind die Weltmeister geworden. Das gibt's jetzt nicht in so vielen Spielen. Und von daher, gleichzeitig haben wir, sage ich mal, auch eine relativ gute Overwatch-Community mittlerweile auf Faceit. Und das sind eigentlich so diese zwei Hauptpunkte, die uns dazu veranlasst haben, jetzt dann mit Overwatch mal zu starten, mit einem lokalen Produkt, ähnlich wie wir das in ganz vielen Ländern auf der Welt auch schon vorher gemacht haben.
Ja. Okay. Ja, mal spannend. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, dass noch weitere Turniere folgen über EFG jetzt in näherer Zukunft, ich meine, durch große Nähe, aber generell auch als Markt jetzt durchaus denkbar.
Absolut. Ich meine, Saudi-Arabien ist ein super spannender Gaming-Markt, super jung, wahnsinnig am Wachsen. Und das war sicherlich eher der Anfang als das Ende, sage ich mal, da jetzt lokale Competitions zu haben in den nächsten Monaten und Jahren.
Dann lass uns doch gerne zu dir springen. wenn das für alle so fein ist. Denn dein Werdegang, du hast gerade schon gesagt, du bist irgendwie seit knapp 25 Jahren, sage ich jetzt mal, mit dabei. Was war deine Motivation nach Warcraft 2 und
Ich würde sogar noch ein Stück davor springen. So, okay. Was waren denn so deine ersten Touchpoints mit dem ganzen Thema?
Also es ist die Frage, wo man wirklich anfängt. Also als ich so 7 war, habe ich wahrscheinlich so mit Tetris angefangen, wie so vielleicht viele in dem Alter damals. Und das erste Spiel, was ich so richtig kompetitiv gespielt habe, war halt Warcraft 2. Das war damals in Deutschland halt noch ein ziemliches Desaster, weil damals hat halt Internet noch richtig Geld gekostet. Also ich weiß noch, ich hatte so 6 Mark pro Stunde plus Telefongebühren hat das so gekostet. Entsprechend hat es halt auch schnell mal 4-stellige Rechnungen ausgelöst, was bei meinen Eltern auf überschaubare Freude stieß und auch nicht sehr lange toleriert wurde. Und ich sag mal, der echte Game Changer dann für mich war tatsächlich, dass ich 1999 bin ich ein halbes Jahr nach Amerika gegangen als Austauschschüler. Und damals hatten die da, meine Host Family hatte eine Flatrate. Das heißt, ich konnte zum ersten Mal so viel im Internet sein, wie ich wollte, ohne dass es irgendwie tief aufs Bankkonto geschlagen hat. Und da habe ich dann tatsächlich relativ viel auch in Amerika gespielt und als ich dann zurückkam, noch ein bisschen weiter. Und dann kam halt 2002 dann schon Warcraft 3 raus und dann ist ein bisschen abgeflacht. Aber damals war halt die Situation, es gab halt fast keine Turniere. Also ich habe, obwohl ich wahrscheinlich für einen gewissen Zeitraum einer der wahrscheinlich mal 5 besten Spieler der Welt war, ich wahrscheinlich so $200-300 irgendwie gewonnen. Das war natürlich jetzt nichts, wofür man irgendwie existieren oder leben konnte. Und deswegen, ja, war das halt einfach mindestens 10, wenn nicht 15 Jahre zu früh. Und das hat aber dann, glaube ich, bei mir und ihr habt ja, glaube ich, auch den Ralf schon das ein oder andere Mal bei euch zu Besuch gehabt. Das hat, glaube ich, der hat ja so eine ähnliche Geschichte, so ein bisschen aus der Quake-Welt. Der war ja auch, sag ich mal, ein ganz okayer Quake-Spieler. Je nachdem, wen man fragt, sehr gut. Andere vielleicht sagen das weniger gut, aber er war da auch schon ganz solide unterwegs. Aber wir hatten halt alle das gleiche Problem. Selbst wenn man einer der Besten auf der Welt war, du konntest halt einfach kein relevantes Geld gewinnen. Und deswegen war unsere intrinsische Motivation dann einfach immer für die nächste Generation ein Environment zu schaffen, wo du halt eben deinen Traum dann wirklich auch zum Beruf machen konntest und wo du wirklich als professioneller Spieler weltberühmt werden konntest, davon leben konntest und deinen Traum wirklich leben konntest. Und das war uns nicht vergönnt und deswegen, das haben wir, glaube ich, auch relativ schnell alle erkannt, dass das einfach zu früh war. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann wollen wir das wenigstens der nächsten Generation ermöglichen. Und das hat, glaube ich, ganz okay geklappt, wenn man sich das mal so anguckt.
Würde ich einmal ganz kurz drauf, ne, weil wenn du das nochmal von oben dir anschaust, finde ich das übrigens extrem geil. Und das ist ja auch, wenn Ralf immer von dieser Zero-to-Hero-Nummer spricht und ja auch von der ESL so, weißt du, wo jeder irgendwie was werden kann und wo jeder irgendwie dann groß werden kann. Ich finde, wenn du das mal analysierst, so diese Positivität, die ihr in dieser, also in dem, was ihr macht eigentlich habt, ne, dass ihr für euch verstanden habt, wir sind irgendwie zu früh, dann aber nicht, weißt du, dass das jetzt nicht rückblickend sowas ist wie, ah ja, scheiße, wäre ich mal in einer anderen Zeit geboren, sondern dann zu sagen, hey, aber wir können daran arbeiten, dass die Leute nach uns da irgendwie hinkommen. Und dann mit dieser Vision auch all das zu bauen, was ihr gebaut habt. Ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt genug Credit für bekommt. Aber wollte ich einfach nochmal in den Raum werfen.
Ja, appreciated. Um Credit ging es uns da, glaube ich, auch nie bei, sondern es ging einfach immer darum, irgendwie geilen Scheiß zu machen und den Leuten irgendwie eine Plattform zu bieten, was erreichen zu können. Ne? Und ich meine, als wir mal angefangen haben, da gab es noch keinen Twitch, da gab es noch kein YouTube, da gab es noch kein Social Media. Ich weiß noch, wie wir irgendwie in der ersten IFNG-Saison damals, Intel Friday Night Games, irgendwie mit 30 Leuten am Future Point saßen und dann haben da irgendwie 100 Leute online zugeguckt. So haben wir halt mal angefangen, ne? Und das war natürlich schon ein bold move damals, irgendwie daran zu glauben, dass daraus mal wirklich ein Massenjugendphänomen werden kann. Aber waren eigentlich immer alle sehr fest davon überzeugt, dass das so kommt. Es hat auch fairerweise deutlich länger gedauert, als wir uns das so vorgestellt hatten. Aber hat, wie gesagt, ja dann, glaube ich, am Ende des Tages ganz okay geklappt und war natürlich ein sehr kurviger Weg. Also, ich glaube, ging in keinem Jahr wirklich geradeaus, sondern immer irgendwie ist nach links und nach rechts ausgeschert und jede 2 Schritte zuvor ging es auch mal wieder 3 zurück zwischendurch. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind wir ganz happy, wie es dann so gelaufen ist.
Du hast die größte Warcraft 3-Liga der Welt mit ein paar Jungs und Mädels damals gegründet und gehostet und bist dadurch dann aber auch zur ESL gekommen. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie so die Anfänge dann für dich waren und wie dann die Verbindung zur ESL kam?
Also wie gesagt, ich habe mal mit Warcraft 2 angefangen, habe dann, weil es zu wenig Turniere gab, selber angefangen, Turniere zu veranstalten, noch für Warcraft 2. Habe die dann auch relativ oft gewonnen, was ein bisschen awkward war. Aber also wir hatten damals so 50 Teilnehmer oder sowas. Das war so das höchste der Gefühle. Dann kam Warcraft 3 raus, ich glaube, es war so Sommer 2002. Da hatten wir dann direkt erste Woche 128, zweite Woche 256, dritte Woche 512, vierte Woche 1000 Teilnehmer. Das war natürlich ein bisschen ein Schock in gewisser Art und Weise, weil es halt viel, viel größer war als alles, was wir vorher hatten. Das hat dann zu so lustigen Dingen geführt, wie damals hat auch Web-Traffic noch Geld gekostet. Sprich, wenn Leute auf deine Webseite kamen, dann hast du deswegen Kosten gehabt, nicht andersrum, dass man da irgendwie Werbeeinnahmen für kriegt, wie das vielleicht heute ist. Und auch das war relativ teuer und hat, glaube ich, gerade mein Umfeld und bei meinen Eltern für sehr viel Unverständnis gesorgt, weil das Kind saß immer ständig vor dem Computer und dann hat das auch noch Geld gekostet. Was macht denn der da? Also ist ja so völlig unlogisch und irrational. Und lief das mit den Turnieren so ganz okay die ersten Wochen und Monate. Und dann kam irgendwann so, ich glaube, so im Herbst die Idee, ja, wir müssen ja eigentlich nochmal was anderes machen. Und dann habe ich so ein paar von den Topspielern damals gefragt, ob sie Interesse hätten an einer Teamliga. Und das fanden alle cool. Und dann habe ich einen Kumpel von mir, der programmieren konnte, gefragt, ob er so eine Webseite machen kann. Ich selber kann gar nicht programmieren. Aber ich hatte eine konkrete Vorstellung, wie sowas laufen könnte. Und habe ihn gefragt, wie lange der braucht dafür. Und meinte, er braucht so 2 Monate. Und habe ich gesagt, alles klar, dann fangen wir an. Dann sind wir, glaube ich, im Dezember 2002 sind wir damit gestartet und ein paar Monate später waren wir irgendwie die bekannteste Teamliga auf der Welt damals in Warcraft 3 und mussten dann halt diese ganzen Kosten irgendwie tragen, wollten natürlich auch irgendwie Preisgelder und Preise ausloben und das hat dann dazu geführt, dass wir uns dann eigentlich so alle Player am Markt angeguckt haben, die es so gab damals, also war irgendwie so NGL, die damals noch Netzstart hießen, also was heute Freaks for You ist, also so der Vorgänger davon, gab es halt World Cyber Games mit dem deutschen Pendant davon WWCL, die der Josh damals halt betrieben hat. Da hat der Dennis, glaube ich, auch mal ein Auto gewonnen und einmal fast ein Auto gewonnen.
Stopp. Das möchte ich jetzt auch mal ganz offiziell nochmal callen. Ich wurde eines Autos betrogen durch Baschi. Ja? Er war damals da hier Head-Admin von der WWCL. Das ist ein LAN-Event gewesen. Man konnte sich qualifizieren durch Punkte sammeln auf diversen LANs. Einer der Gründe, wieso ich übrigens die Gamescom-LAN jetzt mache, weil ich so viel auf LANs war. Und am Ende des Tages wurden die besten X-Spieler auf ein großes Finale eingeladen. Und Baschi war ja bekannt in der Warcraft-Szene, dass er gut Dinge organisieren kann. Und hat dann die WWCL-Finals administriert und im, weiß ich nicht mehr, Winner-Bracket-Finale, glaube ich, oder sowas, habe ich gegen mein Teammate geführt und in der zweiten Map ganz klar gewonnen. Dann gab es einen Disconnect, der ausgelöst worden ist durch den PC und mir wurde ich habe eine Niederlage dadurch bekommen, also das Worst-Case-Szenario. Und in meinen jungen 16 Jahren, 17, wie alt ich da war, bin ich ja minimal emotional gewesen. Habe natürlich dann auch 2-1 verloren, weil ich unkontrollierbar bin, sobald ich einmal verliere mit 16. Das habe ich nie vergessen. Und Baschi hat dann damals gesagt, ja gut, dein Rechner hast jetzt hier einen Disconnect, dann kriegst du ja auch eine Niederlage. Das Regelwerk sagt das so. Habe ich gesagt, es kann ja nicht euer fucking Ernst sein. Ja, Grüße gehen raus.
Ja, also vielleicht nochmal zur kleinen Klarstellung dazu. Das Regelwerk hat das so vorgesehen. Das Regelwerk wurde tatsächlich nicht von uns geschrieben, sondern nur umgesetzt. Und das haben wir dann so umgesetzt. Und ich glaube, das Fairste wäre tatsächlich gewesen, wenn dein lieber Teammate dir einfach ein Rematch gegeben hätte. Das hätte das Regelwerk auch erlaubt, aber das wollte er halt scheinbar nicht und hat dann
sich offensichtlich
über das Auto gefreut.
Offensichtlich wollte er dann auch nicht verlieren, weil er wusste, dass er das auf den Sack bekommen hätte.
Naja, aber wie auch immer. Also die gab es halt damals und dann gab es halt eine World Cyber Games und vielleicht noch so 1-2 andere und die haben wir uns alle angeguckt und ich habe tatsächlich auch mit jedem von denen mal ein Event zusammengearbeitet. Damals dann auch mit den ESL-Jungs, die halt auch CPL-Lizenzhalter waren damals, ein Event gemacht und es war eigentlich für mich relativ offensichtlich, nachdem ich mit jedem einmal zusammengearbeitet hatte, dass bei der ESL die meiste Schnittmenge an Vision und Kompetenz ist, die ich da gesehen habe. Und deswegen bin ich dann halt mit der WC3L Dann, glaube es war so Anfang 2005 wahrscheinlich, dann eben zur ESL gegangen, um da dann halt Preisgelder und Preise, sage ich mal, für unsere Liga zu haben. Also wir haben da selber jetzt als Shareholder irgendwie 0 Euro bekommen, also hat uns jetzt 0 reich gemacht, die Aktion, aber wir konnten halt unserer Community dadurch ein besseres Produkt ermöglichen und darum ging es halt immer und es stand immer im Vordergrund.
War das der Moment, als du auch angefangen hast, bei der ESL zu arbeiten? Oder
wie? Ja, kurz danach dann. Ich habe dann, ich glaube im Sommer 2005 habe ich dann tatsächlich dann bei der ESL angefangen zu arbeiten, ja. Und damals waren wir halt so, 10, 15 Leute maximal. Da bin ich da mit meiner Matratze und meinem Fernseher nach Köln gezogen, von Hamburg aus, und bin dann in ein für alle meine Freunde und Familie nicht nachzuvollziehendes Abenteuer, sage ich mal, eingetaucht und gestartet.
Hast du am Anfang auch noch im Office geschlafen?
Ja, genau. Wir hatten ja die 3. Etage da in der Siegburger Straße im Office. Und da haben wir die ersten 1,5 Jahre oder sowas mit relativ viel heutiger E-Sports-Prominenz zusammen gewohnt.
Grüße gehen raus. Also für mich unvergesslich Simon Eicher,
ja.
Der da auch gelebt, gehaust, nicht gelebt, gehaust hat.
Der hat sogar als einziger 2 Zimmer da gehabt. Das hat mich damals ziemlich aufgeregt, dass er auf eines Tages hat er sich plötzlich einfach ein 2. Zimmer unter den Nagel gerissen und hatte dann doppelt so viel Wohnfläche wie alle anderen. Das erinnere ich noch.
Ach schön. Es waren übrigens, Chris, die Küchen in diesen Räumlichkeiten war da ungefähr das Ekelhafteste, was ich in meinem Leben jemals ever gesehen habe. Also was Küchensituation angeht.
Ja, da ist aber auch fast niemand hingegangen, weil wir eigentlich nur Essen bestellt haben. Und ich glaube nicht, dass jemand jemals gekocht hätte in dieser Küche. Von daher war das in der Realität gar nicht so ein schlimmes Problem. Aber recht hast du natürlich.
Du hast gesagt, du hast die größtmögliche Schnittmenge gesehen für das Produkt WC3L, die Warcraft 3 Liga. War das bezogen lediglich auf die Warcraft 3 Liga oder ging es da auch schon in diesem Zeitpunkt um deine Karriere und wo du dann...
Nee, also damals ging es tatsächlich nur um die WC3L und, sage ich mal, um die Warcraft 3 Community als Ganzes. Ich hatte jetzt gar nicht so doll geplant, das jetzt mal hauptberuflich zu machen. Das ist dann einfach irgendwie so passiert. Ich weiß aber noch, wie ich 2005, als ich nach Köln gezogen bin, bin ich meinem Vater... da langs das Arena vorbeigefahren zufällig und habe ihm auf die Langsters Arena gezeigt und gesagt, eines Tages machen wir da ein E-Sports-Event, es wird ausverkauft sein und jeder Fan wird mindestens 50 Euro für ein Ticket bezahlen. Hat er mir dieses My Son Has Lost It Look so ein bisschen zurückgegeben. ich glaube, wir haben auch mal über Enterbung gesprochen ab einem gewissen Punkt, weil er halt dachte, ich habe komplett den Verstand verloren. Zugegebenermaßen war das damals auch nicht so total wahrscheinlich. Das haben wir dann 2014 war, 15, haben wir es ja also 10 Jahre tatsächlich gedauert. Wie gesagt, 15. Alles deutlich länger, als ich und andere sich das damals so erdacht hatten. Aber wir haben es hinbekommen. Und deswegen ist auch, glaube ich, für mich immer das Köln-Event jedes Jahr in der Langsters Arena mal so ein emotionales Highlight, weil... Ja, da hat das halt alles so mal ein bisschen angefangen. Das war halt so 2005 so das größte Mal in dieser Langsters Arena, irgendwie ein Event machen zu können. Und ich weiß noch genau, 2015, als das erste Mal da war, ich hatte, glaube ich, einen Tag Gänsehaut von morgens bis abends. Das war wirklich so, also alles, wovon wir geträumt hatten, damals ist da irgendwie so wahr geworden. Und das war, ja, ich glaube, somit das coolste Gefühl eigentlich, was ich so in den 20 Jahren in dem Job irgendwie gehabt habe, war eigentlich dieser erste Tag damals 2015 in der Langsters Arena.
Ja, sehr nice. Sag mal, 2005, du startest dort, du bist bereit, irgendwie mit einer Matratze und irgendwie im Fernseher im Büro zu schlafen, hast aber eigentlich noch nicht die große Vision, einen One-Billion-Dollar-Exit zu machen, anscheinend zu dem Zeitpunkt. Wie ging denn die Reise für dich weiter? Also ne, zufällig, sage ich mal, reingefallen, Fulltime und wie ging es weiter?
Ja, wir haben dann, wie ging das weiter? Also wir haben dann 2006 die Intellect Free Masters gestartet. Da hatten wir jetzt auch vor ein paar Monaten unser 100. Event. Also es gibt, glaube ich, auch keinen Wettbewerb im E-Sports, der so eine lange Historie hat und so lange sich erfolgreich gehalten hat und der eigentlich heute immer noch wächst und wahnsinnig erfolgreich ist. Das war so 2006 der Beginn. Da haben wir so Events gemacht in Hamburg, Moskau, Stockholm, Paris war das, glaube ich. Jedes Event kann ich, glaube ich, nochmal irgendwie 2, 3 bis 5 Kapitel Buch drüber schreiben eines Tages, weil es einfach das maximale Chaos war und da so viele Dinge schiefgegangen sind, wie man sich das gar nicht vorstellen kann aus heutiger Zeit. Von hatten kein Internet, haben vergessen, die Zuschauer einzuladen, hatten kein Equipment, weil es nicht durch den Zoll gekommen ist und was nicht alles da für Dinge passiert sind. Also es war sehr bewegtes Jahr, haben wir aber alles irgendwie gemeistert bekommen. Und ich glaube auch, also wenn ich mir ein Skillset überlege, mal wofür wir immer all die Jahre gestanden hatten, wo ich sage, da gibt es extrem wenig Menschen auf der Welt, die das besser können als wir, war immer Improvisation. Also wir haben es immer geschafft, aus den unmöglichsten Umständen immer noch irgendwie was Funktionierendes nach außen hinzusetzen. Fairerweise waren mindestens 50% dieser Umstände auch selbst verschuldet durch wahnsinnig schlechte Planung. Aber es hat am Ende trotzdem immer einigermaßen funktioniert. Und ja, so ging das dann weiter. Dann haben wir seit 2000er haben wir dann angefangen, so ein bisschen außerhalb von Deutschland auch zu expandieren. Habe ich dann mit dem Nils, den ihr, glaube ich, auch bei euch schon mal hattet, dann unser internationales Franchise-System so ein bisschen mit aufgebaut. Und ich glaube, so der richtige große Durchbruch für alle war, glaube ich, dann so 2012, 2013, Stichwort Free-to-Play. Bis dahin war halt E-Sports immer so ein, naja, Hobby ist vielleicht noch zu wenig, aber es war halt immer so ein schönes Gimmick, so ein Prestigeobjekt, was irgendwie cool war, aber es irgendwie kein Businessmodell hatte und keinen echten Sinn machte, ne? Weil damals hast du ja als Publisher, du hast irgendwie eine Box verkauft für 50 €, und da hast du 100% deines Revenues an Tag 1 gemacht und danach hattest du eigentlich nur noch Kosten, wenn Leute das Spiel viel gespielt haben. Das heißt, eigentlich war E-Sport sogar intrinsisch finanziell mal kurzfristig gesehen negativ, weil du halt dann einfach nur Traffic-Kosten, Serverkosten verursacht hast, indem du das Spiel viel gespielt hast. Und durch Free-to-Play hat sich das halt umgekehrt, nämlich dass du quasi als Publisher am Anfang gar kein Geld verdient hast, weil das Spiel war halt free und das Geld hast du dann halt verdient durch Microtransactions. Und die wurden natürlich von Spielern deutlich mehr getätigt, die das Spiel viel gespielt haben, die das Spiel kompetitiv gespielt haben. Und das war, glaube ich, so ein kompletter Gamechanger für die ganze E-Sports-Industrie. Ist dann so mit League of Legends und Riot war so der Vorreiter davon. Und dann sind natürlich so alle nach und nach dann gefolgt auf diesem Weg. Ich glaube, ohne das hätte das auch, glaube ich, nicht funktioniert. Also da war neben wahnsinnig viel Schweiß und Arbeit auch echt eine Menge Glück dabei, dass das dann irgendwie so am Ende des Tages alles ganz okay geklappt hat.
Ich habe da mal mit dem Mark Merrill drüber gesprochen. Der hat mir mal irgendwie erzählt, dass als sie damals für Riot in sich Investment gesucht haben, dass sie halt mehr oder weniger erstmal ausgelacht wurden. So, was, ihr macht also ein Spiel und ihr gebt das umsonst raus.
Ja.
Und dann spielt ihr hier so ein bisschen Dress-Up-Doll und darüber, also über Skins, und darüber wollt ihr das Spiel irgendwie finanzieren.
Ja.
Das hat ja dann rückblickend hat das natürlich super funktioniert. Aber er hat ja irgendwie nur erzählt, dass er da durch etliche Gespräche ist, wo Leute halt nur meinten, eine ähnliche, wie du es vorhin auch erzählt hast, so, ihr habt ja den Verstand verloren, so, das ist ja kein Business. So was ist mit euch nicht in Ordnung, ne?
Ja. Ja, also ich sag mal, das war ja so die ersten 5 bis 10 Jahre, war das ja eigentlich so Story of Our Life, dass egal mit wem wir über das Thema geredet haben, eigentlich alle nur mit Kopfschütteln und Unverständnis einem gegenüber saßen. Ob das jetzt in Deutschland irgendwie die Killerspieldebatte war, oder egal wo sonst, eigentlich waren halt alle erstmal so, ja, okay, also ihr seid ja so ganz, ganz nette Leute, aber eigentlich habt ihr ja irgendwie ein bisschen einen kleinen Schuss im Kopf. Und glaube so der, ja, und das war fairerweise auch in meinem Privatleben so. Also meine ganzen Freunde und Familie von früher haben auch alle gedacht, von mindestens 5 Jahre, dass ich komplett den Verstand verloren habe. Und das hat, glaube ich, erst so ab, ja, 2010, 11 fing das an, so ein bisschen neutral zu werden. Und so ab 2013, 14 fing das dann an, irgendwie das dann so ein bisschen, ja, eine Art Verständnis, Respekt und ein bisschen, ja, dass man irgendwie festgestellt hat, oh, das hat ja irgendwie doch ein bisschen Sinn und Verstand und Hand und Fuß, was die Jungs da machen. Aber war echt nicht einfach viele Jahre.
Ich glaube, wenn ich jetzt, und das, ich meine, ich war da halt zu der Zeit ja nicht so richtig aktiv dabei, ne? Also auch vor allem alles, was so vor 2014 passiert ist. Aber wenn ich mir die Sachen so anschaue für mich, ich habe auch, also Free-to-Play war für mich, glaube ich, diese Riesenentwicklung. Und dann aber auch einfach die Distribution, ne? Dass du dann so Sachen hast, plötzlich wie Twitch, du hast so Dinge wie YouTube. So plötzlich konnte jeder, der das halt auch sehen wollte, das einfach sehen. Und du musst es nicht irgendwie einen Stream synchronisieren, ne, mit irgendwelchen Audios, oder du hast dann irgendwelche wilden Winamp-Sachen dir da zurechtgefrickelt, sondern du konntest halt einfach konsumieren. Und ich glaube, 2014 war ja auch einfach so ein Riesenjahr, weil ja dann alle Augen irgendwie drauf gerichtet wurden, weil so, ey, übrigens, Amazon kauft irgendwie Twitch und da ist richtig Geld drin und plötzlich sind alle irgendwie ausgeflippt und dann ging es ja irgendwie los, dass sich alle irgendwie diese Medienrechte gekauft haben. Ne? Dann ging ja auch, glaube ich, dann gab es ja auch den DreamHack-Deal, dann gab es ja kurz danach auch den MTG-Deal und dann ging das ja, da ging es ja nochmal richtig einfach, das ist ja voll eskaliert einfach, gefühlt.
Ja, also da, also ich sag mal so, aus meiner Wahrnehmung waren wir da eigentlich schon so überwiegend über den Berg drüber. Also ich glaube wirklich, die Wahnsinnszeit war eher so 2008, 2012, Finanzkrise und sowas. Da sind wir auch, glaube ich, mehr als einmal fast aus der Kurve geflogen und da hätte auch nicht viel gefehlt, dass das Ganze komplett gegen die Wand gefahren wäre, fairerweise. Und ja, ich würde sagen, so 2013, 2014, 2015 waren dann so ein bisschen die Boomjahre, wo das Ganze einen riesen Schritt gemacht hat. Dann ist es vielleicht auch noch mal ein paar Jahre wieder ein bisschen stehen geblieben. Corona war dann natürlich eine Zeit, die auch noch mal sehr viel Boom und Hype reingebracht hat, auch wenn es echt eine ziemlich verrückte Woche war. Also diesen einen Abend, wir hatten eine IEM Katowice im Jahr, in der Woche eigentlich, wo Corona in Europa so ein bisschen ausbrach. Es war noch die Woche davor so ein bisschen so das Ding, was irgendwie in Italien ist, aber eigentlich in Europa noch nicht so verbreitet ist. Und dann waren wir somit das erste Event, was plötzlich da über Nacht seine Fans verloren hat. Und das war echt nicht so lustig, als wir dann irgendwie Donnerstagabend um 21 Uhr einen Brief bekamen, dass wir am Freitagmorgen jetzt 100.000 Leute nicht reinlassen dürfen. Das war eine sehr lange Nacht, die ich noch sehr lange erinnern werde. Und ging dann so ein bisschen weiter. Ein paar Monate später gab es dann plötzlich ein Travel-Ban für Amerika. Wir hatten Dota-Major irgendwie eine Woche danach. Das war auch so eine andere lustige Nacht, die sehr viel verändert hat. Und dann, ja, here we are.
Wenn wir genau über diese, oder Chris, willst du dazu noch einen?
Ja, ich würde noch mal kurz davor, also Also wenn wir über so 2007, 2008 sprechen, ne, du hast ja gerade auch so klar von schwierigen Phasen gesprochen, aber du hattest die 2007, 2008, so die CGS, ne, wo dann alle irgendwie so, boah, krass, und E-Sports und irgendwie Fernsehen und Riesenprodukte und es war rückblickend wird das immer so Desaster genannt, es war ein guter Versuch, hat nicht funktioniert, aber dann hast du ja auch noch die Finanzkrise, die danach auch noch mit reingeschlagen hat, so, wie seid ihr denn damit umgegangen, weil plötzlich habt ihr ja so, ich sag mal so, einen Schlag von der Seite bekommen offensichtlich, ne, das hat ja allen wehgetan. Wie seid ihr denn dann damit umgegangen?
Ja, also ich würde sogar sagen, dass die CGS uns rückblickend viel mehr geschadet hat, als dass sie uns geholfen hat. Also A, war das Konzept einfach eine absolute Katastrophe und zwar aus, sage ich mal, unserer europäischen Sicht extrem offensichtlich, dass das niemals erfolgreich werden kann, weil es einfach nicht authentisch war. Und es war einfach kein Konzept, was authentisch für die Community gemacht war, sondern eher etwas, was aus der, ja, traditionellen Welt irgendwie in unsere Welt hineinkopiert wurde und diese Konzepte haben einfach noch nie funktioniert. Overwatch League ist vielleicht noch ein anderes großes Beispiel, was vielleicht auch nicht so erfolgreich funktioniert hat am Ende. Und das war für uns insofern richtig schlimm, weil dadurch, dass das so viel Attention hatte, war dann natürlich danach so die Perception, ja okay, E-Sports funktioniert nicht. Weil das war ja dann E-Sports, so sage ich mal, in den Augen der Massenmedien und, sage ich mal, von uneducated Sponsoren. Und das hat offensichtlich nicht funktioniert. Und wenn jemand mit so viel Geld schon nicht erfolgreich ist, wie kann man denn dann mit wenig oder keinem Geld erfolgreich sein? Und das war deswegen, also das hat uns echt richtig geschadet viele Jahre. Da haben wir richtig Glück gehabt auch, dass wir da mit Intel zum Beispiel einen wahnsinnig verlässlichen Partner an unserer Seite hatten, der, ich glaube, ohne die glaube ich nicht, dass wir das geschafft hätten, sage ich mal ganz ehrlich, ohne deren Support, weil die einfach ganz viele Jahre unser Hauptsponsor waren, mehr als 50% unseres Jahresumsatzes irgendwie beigesteuert hatten für viele Jahre. Und ja, wir haben dann auch mehrere Phasen durchlebt, wo wir Mitarbeiter gehen lassen mussten. Ich glaube, eines der schlimmsten Wochenenden meines Lebens war, als der Ralf eines Freitags zu mir kam und meinte, du, wir haben ein richtiges Problem, wir müssen Leute kündigen und muss mir am Montag sagen, wer von deinem Team gehen muss. Und so, schönes Wochenende. Das war richtig, richtig, richtig hart, weil es ja auch alles irgendwie unsere Freunde waren, mit denen wir das irgendwie, jeder war da irgendwie mit Passion und seinem Herzen dabei. Und jeder kannte dann auch jeden und kannte auch irgendwie so die Familienverhältnisse von jedem anderen und so. Und das war halt eine richtig kleine, enge, eingeschworene Truppe damals. Und es tat richtig weh, es war richtig, richtig schlimm, sich da von einigen Weggefährten trennen zu müssen damals. Und Es war aber leider absolut unumgänglich und wir haben auch viele Phasen gehabt, wo dann auch mal Gehälter irgendwie mal 6 Monate, 8 Monate, 9 Monate nicht kamen, weil wir sie einfach gar nicht zahlen konnten. Ne? Das haben wir jetzt versucht, immer nicht jedem Mitarbeiter irgendwie mitkriegen zu lassen und haben dann natürlich irgendwie oben angefangen. Aber es gab halt auch mal Phasen, hat das auch jeder mitgekriegt. Und ja, es war richtig knapp manchmal. Aber wie gesagt, umso froher sind wir dann, dass es dann am Ende des Tages gegen alle Widerstände das dann irgendwie doch dann einigermaßen hinbekommen haben.
Kann ich mich tatsächlich noch ganz gut dran erinnern, die Phase mit Gehaltssituationen. Jetzt bin ich ja da irgendwie der kleine Pimpf gewesen, der da irgendwie angestellt war und irgendwie jeden Monat sein Geld bekommen hat. Und ich habe tatsächlich mein Geld auch immer bis zum letzten Monat, glaube ich, immer mehr oder weniger pünktlich, vielleicht mal mit ein paar Tagen Verzug, zwischenzeitlich aber immer bekommen. Aber ich wusste dann irgendwann auch, dass dann gewisse Leute kein Gehalt bekommen haben. Und das sprach sich natürlich schnell rum. Und ich glaube auch, dieser Cut war, dieser eine große Cut, ich glaube, den meinst du.
Ja, ja.
Ich glaube, wir waren so 170 und sind dann auf 100 oder so. Das ist zumindest in meinem Kopf irgendwie so geblieben. Das heißt, du hast irgendwie das Unternehmen fast halbiert von heute auf morgen. Also 70 Leute rausgehen lassen müssen. Das war schon ein krasser Cut. Also ich muss auch, also Retroperspektive habe ich schon 2-3 Mal in meinem Leben mal drüber nachgedacht, wie viel Glück ich auch hatte, dass ich bleiben durfte, weil es ja auch für die Karriere einfach durchaus einen Unterschied machen kann. Ich glaube nicht, dass ich auch hier sitzen würde, wenn ich damals rausgeschmissen worden wäre. Also wer weiß, was ich dann gemacht hätte. Ne? Also, I don't know.
Ja, also wie gesagt, das war wirklich wirklich eine echt schwere Zeit und können wir alle echt froh sein, dass wir zumindest außerhalb von denen, die es dann direkt betroffen hat, wobei auch davon ein paar kenne ich auch, war noch bekannt heute und ein paar sind dann auch woanders irgendwie im E-Sports dann gelandet, ganz viele natürlich dann nicht. Aber das war halt so wirklich so die echten Urgesteine, sage ich mal, des E-Sports, die so die erste Generation irgendwie geschaffen haben. Und ich finde das immer heute so auf LinkedIn so lustig, das gefühlt ist ja jeder schon seit 20 Jahren im E-Sports und das waren mal ganze Zeit, waren das irgendwie 100 oder 200 Leute und heute sind das irgendwie 20.000 Leute gefühlt, die ja sagen und wurden plötzlich diese Erfahrung erworben haben, wo auch immer. Und ja, ich glaube, da sind einfach sehr viele Leute dabei, die wirklich tief Teil dieser Sportskultur sind, die wir jetzt heute haben. Und natürlich haben wir jetzt heute ganz, ganz andere Umstände als damals. Ne? Also, oder damals hatten wir auch so ein Thema wie Preisgelder. Wir hatten, glaube ich, auch öfter mal die Reputation, dass wir unsere Preisgelder nicht immer so total pünktlich gezahlt haben. Es war jetzt nicht, weil wir
Stopp, irgendwie... Stopp, nicht ganz pünktlich heißt, ich habe 2 Jahre gewartet.
Weil wir irgendwie bescheuert waren und nicht in der Lage waren, das zu tun. Aber wenn du musstest dich halt oft überlegen, zahlst du jetzt den Mitarbeiter seinen Monatsgehalt oder zahlst du jetzt das Preisgeld? Und beides ging halt nicht. Und dann war natürlich schon irgendwie der Fokus, dass wir versucht haben, ja, erstmal die Gehälter zu zahlen, dann die Preisgelder und dann irgendwie den Rest. Und da bin ich sehr froh, dass wir diese Probleme jetzt heute nicht mehr so haben. Das waren schon immer echte Grenzerfahrungen, die echt immer nicht so schön waren.
Ja, und also du erzählst das halt natürlich, weil es so war, aber man kann da jetzt ja ganz anders drüber sprechen. Ich glaube, dass sich viele Menschen das einfach gar nicht vorstellen können, was das aber bedeutet, wenn du in dieser Situation steckst, dass du dich halt entscheiden musst. Ne? Also ja. Das ist ja für heutige Verhältnisse, ist das so, klar sehen wir noch immer noch Firmen, die nicht zahlen oder dann pleite gehen, aber wenn man sich heute das Konstrukt anschaut, in dem und mit ihm jeder arbeitet, so, dass ich glaube, das ist einfach super schwer vorstellbar, ne? Ist schnell zu meckern und mit dem Finger zu zeigen, aber dass du dir einfach mal vorstellst, dass das einfach so war. Ne? So, ey, zahle ich einen Mitarbeiter, zahle ich ein Preisgeld? So, du hast gesagt, mehrfach fast aus der Kurve geflogen. Wir haben ja auch schon über Intel mal gesprochen, ein paar Mal, auch mit Intel, ne, was die eigentlich so für einen Rock einfach sind, irgendwie in dieser Industrie, dass sie das alles auch mitsupportet haben. Aber ich glaube einfach, wenn man nicht selber mal in so einer Situation gesteckt hat, ist es halt extrem schwer, sich vorzustellen, was das einfach auch mit dir menschlich macht, ne, was das für ein Druck ist, der auf deinen Schultern lastet.
Ja, absolut. Und deswegen sage ich auch, dass alles, worüber wir heute irgendwie so gestresst sind und uns aufregen und ärgern, das ist echt Peanuts so ein bisschen gegen die existenziellen Probleme, die wir damals hatten. Es hat natürlich heute ganz andere Dimensionen und während wir, weiß ich nicht, früher irgendwie über Hunderttausende von Dollar uns gestresst haben, stressen wir uns jetzt vielleicht über, weiß ich nicht, 2-stellige Millionenbeträge. Aber der echte Druck und der echte Stress war halt damals einfach viel größer, weil es ging halt einfach viele, viele Jahre um die pure nackte Existenz und ums Überleben. Und heute geht es halt hauptsächlich darum, sage ich mal, einen Job gut zu machen und Dinge, die schon relativ weit entwickelt sind, weiterzuentwickeln. Aber es geht halt nicht mehr um Sein oder Nichtsein. Und ja, da bin ich auch nicht ganz unglücklich, dass wir diese Phase dann irgendwann hinter uns gelassen haben, weil, ich sag mal, das ist halt auch für jedes Leben, jede Familie nicht wahnsinnig sustainable, wenn du halt nicht weißt, wie es nächsten Monat weitergeht oder übernächsten oder in 3 Monaten. Und ja, da sind wir, glaube ich, heute alle in einer deutlich glücklicheren Position als damals.
Ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass, ich meine, klar, Gehälter, ich meine, immer so die goldene Regel, erst die Mitarbeiter bezahlen, bevor man irgendwas anderes tut, aber ich erinnere mich auch an die Zeit, dass man sehr genau überlegen musste, welchen Dienstleister man jetzt noch bezahlt, damit man nicht auf die Blacklist kommt, weil man sonst nicht mehr von dem Dienstleister, also dass er nicht mehr mit dir zusammengearbeitet letzten Endes. Ne? Auch das war, glaube ich, ein großes Thema.
Absolut, das hat man halt eher so ein bisschen nach Mahnstufe dann auch behandelt. Ne? Also ich sag mal, so erste, zweite Mahnung ging mal direkt auf den, ja, kümmern wir uns später Stapel und alles, was irgendwie so kurz vor Gerichtsvollzieher oder Anwalt war, das wurde dann priorisiert behandelt, soweit es eben wie möglich war. Ne? Und es, wie gesagt, es ging nie darum, dass es jetzt irgendjemand bösfällig machen wollte oder sowas, sondern es ging halt immer darum, ja, einfach weiter zu existieren und weiter die Sachen am Laufen zu halten. Und das war auch eine echte Befreiung dann, als wir dann irgendwann an dem Punkt waren, wo wir alle diese Probleme dann nicht mehr hatten und wo es dann, wenn es mal ein Problem gab, tatsächlich dann eher menschliches Versagen war, dass vielleicht mal irgendwo in der Buchhaltung was schiefgelaufen ist oder mal in einem Dokument eine falsche Zahl eingetragen wurde oder falsche Bankdaten oder was der Google was. Aber dass dann eher sowas das Problem war, anstatt es eigentlich ganz existenzielle Probleme gab.
Schauen wir mal nach vorne, denn irgendwann haben wir gerade auch schon ein bisschen zu gesprochen, wie ging es dann weiter? Auf einmal gab es Boomjahre etc. pp. Und dann gibt es diesen einen Moment, der ist mir ganz gut im Kopf geblieben. Wir saßen in einem dieser Container auf der Gamescom im Außenbereich. Mhm. Und wir saßen in diesem Büroraum, den du da hattest. Und du hast gesagt, ja, das Ziel ist schon, One-Billion-Dollar-Company zu bauen.
Ja.
Ne? Und jetzt 2005 gab es diese Vision noch nicht. 2015, weiß ich nicht, glaube ich, war es ungefähr.
Ja.
Gab es die auf jeden Fall. Können wir da mal weitermachen? Also A, wie kam dann dieser Gedanke und wie ging es da weiter?
Ich weiß, wo der Gedanke so genau herkam, kann ich dir gar nicht so sagen. Aber ich sag mal, ich selber war schon immer sehr angetrieben von A, wie gesagt, das in der nächsten Generation besser zu machen und zu schaffen, als man selber hatte. Und B, auch irgendwie gewinnen und erfolgreich sein wollen, war schon immer irgendwie groß. Und wir sind ja dann 2015 dann Teil der Modern Times Group geworden, MTG. Die haben halt so ein relativ großes TV-Glomerat in Skandinavien und Osteuropa waren. Und ich glaube, damals, was war das, hatten wir so eine Bewertung von 75 Millionen oder sowas, hätte ich jetzt mal, oder 100, knapp 100 Millionen, sowas war es, glaube ich, ist meiner dunklen Erinnerung. Und dann war das so der nächste logische Schritt, irgendwie zu sagen, okay, jetzt haben wir so einen ganz guten Zwischenschritt geschafft, aber jetzt müssen wir es halt nochmal verzehnfachen, ne? Das ist ja klar. Und da gibt es ja irgendwie so dieses Unicorn-Geschichte, sage ich mal, wenn man irgendwie $1 Billion erreicht, dass man dann irgendwie sich als Unicorn bezeichnen darf. Und das war dann einfach irgendwie so ein cooles nächstes Ziel, zu sagen, ja, da kommen wir vielleicht nochmal hin. Und ich sag mal, der Glaube war immer da. Und für alle 10 Leute, die gesagt haben, geht nicht und gibt's nicht und ist unmöglich, hat das eher den Willen und den Glauben verstärkt, es all diesen Menschen zu zeigen, dass es eben doch geht und dass es jetzt erst recht geht. Und das hat uns, glaube ich, immer alle ganz, ganz gut angetrieben. Und dann, wie gesagt, war auch immer eine Menge Glück und gute Umstände auch dabei, die natürlich auch den Weg mitbereitet haben. Weil nur alleine mit Willen und Wünschen wäre das halt auch niemals was geworden.
Ich habe eine operative Frage, also so wirklich hands-on. Jetzt habt ihr gesagt, so, okay, wir haben jetzt die 100, wir müssen es jetzt verzehnfachen, verstehe ich. Wie setzt man sich dann mit dem Team zusammen und sagt, ne, okay, Ziel ist, wir verzehnfachen und dann baut man sich ja irgendwie einen Plan, ne, der da am Ende idealerweise hinführt. So, wie sieht denn so ein Gespräch dann aus? Geht es dann darum, okay, hier ist, was wir können und jetzt machen wir es für mehr Spiele, wir machen es anders? Also, wie schafft man, also, weißt du, wie schafft man diese Gedanken überhaupt erstmal?
Ja, also, es war das,
Vision zu schaffen?
Es war jetzt, glaube ich, kein so richtig offizielles Ziel, sondern ich glaube, es war mehr so in den Köpfen einzelner Leute vielleicht. Aber klar, grundsätzlich schaust du dir halt an, was funktioniert in dem Business, was du gerade hast und wie kannst du das vervielfachen? Expansion in mehr Spiele, also, sag mal, wir waren gerade 2015, glaube ich, schon immer noch eine sehr Valve-getriebene Firma, sage ich mal. Das war halt irgendwie Counter-Strike und Dota waren wir ganz gut und hatten noch ein bisschen League of Legends, bevor Riot es dann zunehmend selber immer weitergemacht hat. Und das war es halt auch, ne? Viel mehr hatten wir damals dann auch gar nicht in unserem Spieleportfolio. Und das war natürlich schon ein großes Ziel, dann das eben breiter aufzustellen und das, was man in Counter-Strike geschaffen hat, auf andere Spiele zu reproduzieren. Das ist auch immer easier said than done, weil Valve da, glaube ich, auch schon eine sehr besondere, einmalige Umgang, sage ich mal, mit ihrem E-Sports-Ökosystem hat gegenüber eigentlich so ziemlich jedem anderen Publisher auf der Welt. Aber das war, also wie gesagt, das war ein Ziel. Internationalisierung war ein Ziel. Wie kann man das, was wir in Deutschland und Europa groß gemacht haben, auch außerhalb von Europa größer machen? Stichwort Nordamerika, wo natürlich die ganzen Sponsorengelder mal primär sitzen. Da haben wir dann damals den Craig und seine Firma ja dann auch dazu genommen, haben dann ein Studio und Office in Burbank in Kalifornien aufgemacht, hatten dann Craig und sein Team in New York, haben zwischendurch mal den ein oder Abstecher nach Asien gewagt, das überwiegend nicht so erfolgreich war. Also auch, ich sag mal, Thema China können wir wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben. Da haben wir sehr viele besondere Erfahrungen gesammelt, die ich so auch nie irgendwo anders erlebt habe, wo wir einfach wahnsinnig naiv und blauäugig, sage ich mal, in viele Dinge auch rangegangen sind, weil wir irgendwie gedacht haben, naja, das ist halt auch einfach nur ein anderes Land, ein bisschen größer. Und in Realität ist halt da einfach alles anders. Die Kultur ist anders, die Sprache ist anders, die Art des Zusammenarbeitens funktioniert ganz anders. Und da haben wir, glaube ich, eine Menge gelernt, more the hard way, den man sich auch mit vielleicht mehr Vorbereitung und kulturellem Einfühlungsvermögen vielleicht hätte ersparen können.
Jetzt gehen wir mal so ein bisschen vorwärts Richtung Ausblick. $1 Billion Exit ist irgendwie eine Möglichkeit. Die Frage so, wie entsteht das? Ab wann geht man aktiv auf die Suche oder wird man proaktiv angesprochen? Wie lief sowas? Was sagst du zu dem Timing? Das würde mich nochmal interessieren und generell natürlich Entstehungsgeschichte auch. Ne?
Ja, das Timing war wie immer relativ glücklich und glaube, wäre so ein Jahr später und ein Jahr früher wahrscheinlich nicht mehr zustande gekommen. Das war tatsächlich überwiegend ein bisschen Zufall und Glück, würde ich mal sagen. Also wir hatten ursprünglich das Thema, dass wir ja seit 2015 waren wir Teil der Modern Times Group. In dem Zusammenhang, sag mal, als wir dazugekommen sind, waren wir so, weiß ich nicht, so 3-5% deren gesamten Jahresumsatzes, also eigentlich relativ klein und relativ unbedeutend. Dann haben die im Laufe der Jahre immer weiter ihr TV-Business abgestoßen und sich mehr auf Gaming und E-Sports fokussiert und plötzlich waren wir halt 30-50% des Umsatzes und damit stehst du dann halt plötzlich auch ganz anders im Rampenlicht der Börse und wirst dann einfach viel stärker am aktuellen Quartal und noch vielleicht am nächsten Quartal gemessen, aber überhaupt nicht mehr an dem, was mal in 2 Jahren oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren ist. Und das war eine wertvolle Erfahrung und die hat uns, glaube ich, auch weitergebracht, aber ich glaube nicht, dass ich nochmal für ein börsenorientiertes Unternehmen arbeiten möchte. Einfach weil diese Kurzlebigkeit halt einfach wahnsinnig dem entgegensteht, wenn du halt einen Wachstumsmarkt hast, wo du eigentlich investieren musst und wo du nicht irgendwie schauen musst, dass das nächste Quartal toll ist oder wo du Situationen hast, jetzt hatte ich ein Event, weiß ich nicht, vom letzten Märzwochenende ins erste Aprilwochenende verschoben und deswegen ist jetzt ein ganzes Quartalergebnis plötzlich komisch. Und das jetzt erstmal dann Investoren zu erklären, und dann waren wir ja auch noch in Stockholm gelistet, was jetzt auch nicht, sage ich mal, die richtige Zielgruppe realistisch ist, sage ich mal, für das Business, was wir haben. Und deswegen war halt schon, sage ich mal, der Plan damals, dass wir eben aus der MTG halt eben rausgehen, wollten damals dann eigentlich eher in New York dann gelistet sein, separat, waren auf diesem Weg auch relativ weit unterwegs und dann kam halt so relativ kurz vor der Zielgeraden plötzlich die Saudis um die Ecke und haben halt ja eine echte Alternative dazu geboten, haben halt ihre langfristige Vision auch aufgezeigt. Und ich glaube, was uns eigentlich am meisten interessiert hat, war eben diese Ability, langfristig zu arbeiten und nicht immer dieses Kurzfristige. Weil auch wenn wir jetzt separat in New York gelistet worden wären, hätten wir das Problem ja trotzdem gehabt. Dann hätten wir vielleicht einen besseren Investorenstamm gehabt, der mehr Verständnis und Affinität hat für das, was wir tun. Aber das Problem wäre ja trotzdem das gleiche gewesen oder die Situation. Und es ist schon deutlich angenehmer, in einem Umfeld zu arbeiten, wo du halt einen 3, 5, 7, 10 Jahres Horizont hast für Themen, als einen 3 Monats Horizont oder 4 Wochen Horizont. Und dann mag dann auch jeder, das mag dann jeder auch persönlich anders wahrnehmen, aber ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass mir das Arbeiten in diesem Umfeld deutlich mehr Freude bereitet als in diesem, sag ich mal, börsengetriebenen, kurzfristigen Umfeld.
Wie wächst man eigentlich in so eine Rolle? Also man fängt an als wilder Haufen, weißt du, man macht dann einfach und baut einfach irgendwie.
Ja.
Und plötzlich, ne, du sprichst von Börse, plötzlich sprichst du von deutlich mehr Mitarbeitern und irgendwie habt ihr da ein riesen Schiff gebaut plötzlich. War das so, ey, wir wingen das? Oder habt ihr euch da auch echt hart fortgebildet?
Hattet ihr krasse Mentoren? Nee, also ich glaube, ich hatte 0 Fortbildung in meinen 20 Jahren. Und es war eigentlich zu 95% alles Learning by Doing, ne? Ist einfach so gesunden Menschenverstand anwenden und dann irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen das Beste daraus machen. Es gab jetzt ja auch, sage ich mal, für unsere Branche und für unseren Job gab es jetzt ja auch keine klassische Berufsausbildung oder einen Studiengang oder sowas. So, ich gehe jetzt mal E-Sports studieren in 2005, haha, weiß ja noch nicht mal jemand, was das überhaupt ist. Von daher haben wir ja auch wahnsinnig viele Quereinsteiger aus verschiedenen Bereichen, sage ich mal, die dann bei uns in der Firma irgendwie groß geworden sind. Das Einzige, was wir, glaube ich, gemacht haben, ist, dass wir schon ab einem gewissen Zeitraum, ich hatte mal gesagt, so, boah, wann haben wir damit angefangen, vielleicht 2011, 12 so schon gezielt versucht haben, immer mal wieder 1, 2, 3 Leute, die nicht aus dem E-Sports kamen, mit in unsere Führungsstruktur reinzubringen, einfach um so ein bisschen anderen Blickwinkel, anderen Erfahrungswert, ein bisschen zusätzliches Know-how mit einfließen zu lassen. Und das hat, glaube ich, schon geholfen. Das war auch richtig. Haben nicht alle diese Hires haben gut funktioniert, aber der eine oder andere, würde ich sagen, war schon ganz okay. Und ansonsten haben wir das wirklich alles Learning by Doing gemacht und ich glaube so, dass auch für mich, wenn ich jetzt so in diesem Zeitraum Leute interviewt habe, war mir immer viel wichtiger, was die Persönlichkeit des Menschen ist, was den antreibt, was dessen Beweggründe und Motivation sind, warum der sich jetzt für diesen Job bewirbt, versus ob der irgendeine Schulnote hatte, irgendeinen Studienabschluss oder auch in welchem Fach konkret. Klar, wenn du jetzt irgendwie in der Buchhaltung arbeitest oder im Legal-Team, dann ist es schon ganz cool, wenn man irgendwie eine Finanzausbildung hat oder irgendwie Anwalt ist. Aber ich sag mal so, in den normalen Rollen war das Wichtigste einfach irgendwie, dass du viel Passion hast und ja, ein bisschen Grips hast und die beiden Sachen versuchst bestmöglichst aufeinander anzuwenden. Das geht ja dem Dennis wahrscheinlich auch relativ ähnlich. Der hat ja auch einen Unternehmen so aus dem Nichts aufgebaut und hast du jetzt ja auch nicht irgendwie 10 Kurse besucht, die dir jetzt genau gesagt haben, wie du das jetzt machen sollst, sondern
absolut.
Ist halt einfach das Beste getan, was du glaubtest tun zu können, und jede Woche gefühlt 100 Stunden gearbeitet und irgendwann ist da halt dann was draus geworden. Und ich glaube, so war das dann halt hier auch bei ganz vielen Leuten.
Magst du, also wir haben ja gar nicht so im Detail darüber gesprochen, aber wie sieht denn dein Job heute aus? Also kannst du den einmal ein bisschen beleuchten, was du da tatsächlich tust?
Ja, also heute, wie gesagt, bin ich bei uns President Esports. Heute koordiniere ich und approve ich eigentlich hauptsächlich nur Dinge. Sprich, ich arbeite eigentlich selber fast gar nicht mehr operativ, sondern ich versuche eigentlich nur Leute um mich herum zu enablen, ihren Job möglichst gut zu machen. Habe vielleicht bei dem einen oder anderen Thema nochmal eine tiefere Meinung, wie man vielleicht was machen könnte. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auf den Events fast gar nicht mehr vor Ort oder wenn ich vor Ort bin, dann hauptsächlich, um ein paar Kunden zu treffen, aber jetzt nicht irgendwie, um sicherzustellen, dass das Event noch funktioniert. Also ich sage mal, die ersten 10 Jahre bin ich wahrscheinlich auf jedem Event mit dem Headset durch die Gegend gerannt und hatte da immer alle Funkverbindungen und konnte dir zu jedem Mikrodetail auf dem Event zu jedem Zeitpunkt sagen, was gerade los ist. Heute habe ich da keine Ahnung mehr von. Also da ich das mal gemacht habe, habe ich noch das theoretische Verständnis davon, aber praktisch habe ich da 0,0 Involvierung mehr. Und heute ist es halt, wie gesagt, hauptsächlich eher in strategischer Hinsicht, Mitarbeiter führen, Strategie bauen, schauen, dass wir irgendwie das Budget einhalten, an 3 bis 5 Jahresplänen mitwirken. Und dann haben wir jetzt natürlich so Großprojekte wie den eSports World Cup, wo ich dann gerade am Anfang auch relativ viel Zeit investiert habe, um halt dabei zu helfen, das so ein bisschen aufzugleisen und, sag ich mal, das Evolvement von Gamers 8 in eSports World Cup so erfolgreich wie möglich zu gestalten.
Wie viele Leute arbeiten bei EFG mittlerweile?
Ich glaube, insgesamt sind wir so 1300, glaube ich, ungefähr aktuell. Und im eSports-Team ist so ziemlich genau die Hälfte davon.
Jetzt 2 Fragen noch. Wir haben noch gar nicht über Faceit gesprochen, die mit in der Übernahme sozusagen Teil der ganzen Geschichte waren. Und das andere ist, da kannst du gerne überlegen, womit wir als erstes anfangen. Was hat sich verändert? Denn das ist bei vielen Leuten, mit denen ich aus alten ESL-Zeiten gesprochen habe, immer doch ein Thema gewesen. Nach dem Exit sozusagen hat sich schon was verändert für alle Leute, die weiter in dem Unternehmen geblieben sind. Und das auch relativ stark, also anderer Druck auch wieder da, gewisserweise.
Ja, also ich glaube, es ist immer eine Frage des Blickwinkels, ne? Also ich weiß gar nicht, ob sich jetzt für mich persönlich, glaube ich, hat sich jetzt danach gar nicht so sehr viel selber verändert. Ich glaube, für mich, was sich sehr verändert hat, ist, früher kannte ich jeden einzelnen Mitarbeiter, der bei uns in Köln gearbeitet hat, persönlich. Und ich konnte über jedem sagen, das ist der, der macht das. Und habe wahrscheinlich 3 bis 5 Touchpoints mal mit jedem mindestens irgendwie gehabt. Der Punkt ist seit, schon, weiß ich nicht, wann hat das mal aufgehört, 2016, 17 wahrscheinlich. Da kommst du halt ins Büro rein und denkst halt, wer ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Das schafft natürlich eine ganz andere Kultur, ne? Am Anfang, ich sag mal, wenn du so 100, 200 Leute bist, da kennt halt jeder jeden und jeder hat halt mit jedem irgendwie eine Geschichte und ein Erlebnis. Und wenn du dann halt mal 500 plus Leute bist oder jetzt sogar über 1000 Leute bist, ist es halt unmöglich, noch jeden zu kennen und mit jedem eine gemeinsame Geschichte zu haben. Und das, ich weiß gar nicht, ob das eine besser ist als das andere, ist auf jeden Fall anders. Ist vielleicht auf jeden Fall ein bisschen weniger so, wir gehen zusammen durch dick und dünn und erobern die Welt. Und es ist halt mehr, vielleicht ein bisschen normaler, in Anführungsstrichen, ein Job, wie es halt millionenfach auch andere irgendwie dann haben in Firmen dieser Größenordnung. Aber mir macht das immer noch wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, wir haben immer noch die Vision, E-Sports viel größer zu machen, als es heute ist. Ich glaube auch, wir haben immer noch 30% unseres Potenzials erreicht oder vielleicht sogar noch weniger und können noch viel, viel größer werden, als es jetzt gerade ist. So Dinge wie Olympic Esports Games können da zumindest eine Außenwahrnehmung, glaube ich, wenn es gut gemacht wird, auf jeden Fall auch helfen, da wieder so ein bisschen einen Sprung zu schaffen, weil es einfach immer noch ganz, ganz viele Millionen Menschen gibt. Und das kennt ihr ja selber auch, wenn die irgendwie fragen, was macht ihr denn beruflich? Und dann, ich arbeite irgendwie im E-Sports. Und dann fragen die so, was ist das denn? Und merke schon, wenn man so ein Thema hat wie jetzt zum Beispiel Olympic E-Sports Games und wenn man jetzt Leuten erklären kann, schau, es gibt Olympische Sommerspiele und Winterspiele und es gibt Olympische E-Sports Spiele, das schafft halt direkt ein anderes Verständnis und Respektlevel, als man macht da jetzt irgendwie E-Sports und kann da aber irgendwie nichts drauf herleiten, als jetzt mal als komplett Außenstehender.
Ist auch so ein World Cup, glaube ich, groß. Ne? Einfach nur in der Außenwahrnehmung, die gesteuert wird, wenn du sagst, hey, es gibt diesen World Cup und der ist, ne, wie groß auch immer, und es gibt die ganzen Spiele. So, das versteht halt auch erstmal jeder von außen. Da kann jeder was mit anfangen.
Genau, das versteht auf jeden Fall erstmal mehr, als wenn man irgendwie sagt, was ist denn Intel Extreme Masters oder LCS oder LEC, weil das ist halt dann irgendwie schon wieder so ein Fachbegriff und Fachwissen, was gebraucht wird. Das ist irgendwie braucht erstmal mehr Ausholung, um das gut zu erklären. Und World Cup, wie du sagst, das kennt man irgendwie aus dem Fußball und aus anderen Sportarten. Das ist irgendwie ein gelerntes Konzept, genauso wie Olympische Spiele. Das ist irgendwie ein gelerntes Konzept. Und das schafft, glaube ich, eine größere und eine schnellere Akzeptanz halt einfach. Insbesondere, sage ich mal, in der Welt, in der wir heute noch nicht so bekannt sind. Und aber das größte Gut, was wir ja haben mittlerweile, ist Zeit. Weil, ich sag mal, es wachsen immer mehr Generationen auf, für die E-Sports genauso natürlich ist wie irgendwie Fußball spielen oder Basketball spielen oder Tennis spielen. Und je mehr diese Leute älter werden und dann auch mal vielleicht irgendwie in berufliche Entscheidungspositionen aufsteigen, desto einfacher wird natürlich alles. Ne? Also früher mussten wir da ja immer also bei unter Null anfangen, eher bei minus 50 anfangen, um dann mal jemanden in 2-Stunden-Gespräch vielleicht auf Null zu entwickeln, um dann in 2 Follow-up-Gesprächen die Person dann mal auf plus 3 zu entwickeln. Und ab plus 20 hat man dann vielleicht angefangen, mal darüber nachzudenken, irgendwie mal 2000 Euro im E-Sports dann auszugeben. Ne? Also das war halt früher, musstest du halt echt tief grinden und Klinken putzen und alle Basics erklären. Und heute ist es halt nicht mehr die Frage, ob, sondern eigentlich nur was und wie und wann und wo und dieses Ob ist halt einfach weg und das macht es natürlich dann viel einfacher.
Olympic Games, du hast gerade schon ein bisschen dazu gesprochen. Kannst du mal ganz kurz erzählen, also wir haben den EWC dieses Jahr zum ersten Mal erlebt in dieser Form. Es hat sich aber doch, und das etwas, wo ich auch nicht müde werde, ist noch immer mal wieder zu erwähnen, also ich meine, es hat sich jetzt sehr viel bewegt in sehr kurzer Zeit, seitdem es die Übernahme gab, seitdem es den EWC nochmal als Standalone-Event gibt. Da ist aus meinem Verständnis die EFG ja der Generalunternehmer in der Umsetzung und dadurch, also ne, und dann gibt es den IOC, der noch mit ins Spiel gekommen ist. Relativ alles sehr geballt, was News angeht, auch in welchem Zeitraum. Auf einmal ist deutlich mehr Geld im Markt und auf einmal bewegt sich auch deutlich mehr im Markt. Das ist die Wahrnehmung jetzt erstmal von außen. Kannst du mal ein bisschen mehr Kontext geben?
Ja, es gibt ja, glaube ich, verschiedene Komponenten. Also es gibt, glaube ich, auf der einen Seite, sage ich mal so, die IOC-Welt, wo ja der traditionelle Sport einfach das Problem hat, dass sein Publikum immer älter wird. Und dass ganz viele traditionelle Sportarten haben halt mittlerweile ein Durchschnittsalter von 40, 50 plus, ein Durchschnittsalter. Und das gibt dir ja dann das Gefühl, wenn das mal 20 Jahre weitergeht, wie alt die dann sind. Und dann haben sie halt ein echtes Reichweitenproblem irgendwann. Und deswegen hat natürlich jeder traditionelle Sportart, und dann sind natürlich die Olympischen Spiele als Umbrella davon, dann eher on the forefront, natürlich das Ziel, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Und das geschieht halt sehr offensichtlich mit E-Sport, sofern man, sage ich mal, auch die richtigen Spiele dafür auswählt und jetzt nicht irgendwie Virtual Sailing oder so, was vielleicht nicht ganz so ein Millionenpublikum interessiert. Aber ich sag mal, in der Theorie, glaube ich, ist das ein relativ smarter Move, einfach seinen eigenen Brand und seine Zielgruppe zu erweitern und zu verjüngen. Und das ist natürlich dann eine intrinsische Motivation. So, das ist, sage ich mal, die eine Komponente dazu. Die andere Komponente ist, es gibt nochmal mit Saudi-Arabien ein Land, was als Landesstrategie hat, eine relevante Position und Player im E-Sports und Gaming zu werden. Das gibt es so auf der Welt nirgendwo sonst. Also das wäre halt so, als wenn die deutsche Bundesregierung sagen würde, eines unserer Hauptziele für die nächsten Jahre ist, E-Sports groß zu machen als Bundesregierung. Das, so ist das Thema halt in Saudi-Arabien halt aufgestellt. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und da sind wir hier noch, also Kilometer betrifft, da ist da noch nicht mal die richtige Abmessung, wie weit wir daher zurück sind und wie weit wir von dieser Denkweise, glaube ich, gerade weg sind in Deutschland. Und damit einhergehend, ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, Saudi-Arabien hat ein sehr erfolgreiches Ölgeschäft. Das ist vielleicht nicht in den nächsten 50 Jahren immer noch das Nonplusultra, sondern muss diversifiziert werden. Da gibt es entsprechend eine langfristige Strategie, wie man sich eben breiter aufstellt. Und als eines der Themen, mit denen man das tut, ist halt Gaming und E-Sports identifiziert worden. Entsprechend wird das halt von höchster Stelle maximal unterstützt. Und das hilft natürlich sehr, Dinge zu acceleraten. Und Dinge wie den E-Sports World Cup, also wenn mir jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, es gibt nächstes Jahr den E-Sports World Cup, den hätte ja selbst ich für bescheuert erklärt und gesagt, also glaube ich nicht. Auch total schwierig mit den ganzen Publishern und so schnell schon mal gar nicht. Ne? Und das hat halt dann trotzdem jetzt irgendwie geklappt. Und ist, glaube ich, echt eine herausragende Leistung auch gewesen von allen Beteiligten, die das so ermöglicht haben, dass das so dazu gekommen ist. Kann man 100.000 Sachen anders und besser machen und wird auch aktiv daran gearbeitet, dass das passiert nächstes Jahr und in den Folgejahren. Aber ich glaube, es war mal ein super, super Fortschritt für den E-Sports als Ganzen. Und wir haben ja, glaube ich, alle in den letzten 2-3 Jahre wurden wir immer mit dem Begriff E-Sports Winter irgendwie konfrontiert. So, die Welt geht unter und die E-Sports versinkt im Schnee und im Eis. Und ich glaube, da war das jetzt natürlich eine sehr große Hilfe, sowohl in der Perception als auch im tatsächlichen Geld, was dadurch jetzt in die Branche einfach fließt, in allen Bereichen, ob das jetzt auf Veranstalterseite ist, ob das auf Spielerebene ist, ob das auf Teamebene ist, ob das auf Kommentatorenebene ist, auf Supplierebene. Das, ich sag mal, da profitieren ja am Ende des Tages alle davon, die in irgendeiner Form daran mitarbeiten. Und deswegen, glaube ich, hat das einen großen Schritt bewirkt, eben aus diesem vermeintlichen E-Sports-Winter wieder so ein bisschen rauszukommen. Und darüber hinaus ist das ja auch alles eher immer ein bisschen Quatsch und hochsterilisiert gewesen. Und ich glaube, es ist einfach an vielen Stellen zu viel Geld in lustige Projekte investiert worden, die, sag mal, zumindest aus meiner Sicht sehr offensichtlich niemals funktionieren konnten. Und deswegen ist es auch, glaube ich, gesund, dass da eine gewisse Marktkorrektur stattgefunden hat und so ein paar völlig absurde Dinge, wie, weiß ich nicht, Teams werden jetzt fast mit 1 Milliarde Dollar bewertet oder sowas, wenn die gleichzeitig noch nicht mal 10% dieses Umsatzes haben. Das hat ja nichts mit Realität und mit, sage ich mal, einem stabilen Geschäftsmodell zu tun, sondern da ist ja schon noch mehr Wunschvorstellung und Fantasie drin gewesen, als wir das zu unseren optimistischen Tagen jemals in unserem Business vielleicht gehabt hatten. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass da jetzt eine gewisse Gesundung und Korrektur stattgefunden hat. Und dann kann, glaube ich, die ganze Industrie auch gestärkt daraus wieder hervorgehen und eben mit einem gesunderen Fundament dann auch wieder weitere Stockwerke bauen.
Kann man ja nochmal eine Anekdote reinschmeißen, ne, zu diesen ganzen Milliardenbewertungen der Teams. Und ich glaube, dass, also Complexity, Jason Lake hat es ja irgendwie zurückgekauft aus dieser Gruppe raus, in der es war, für 10 Millionen. Und ich weiß, da gab es einen Konflikt, ne, mit dem Face Clan etc., die ja auch an die Börse irgendwie dann sind darüber und irgendwie auf einer Bewertung, die ja extrem krass war für das, was sie eigentlich gemacht haben. So, also wenn man jetzt mal diesen Reality-Check bekommt, ne, für was dann so Assets auch wieder rausgekauft werden können und wie Assets dann eigentlich tatsächlich bewertet werden, wenn Geld fließt und nicht nur theoretisch. So, ich glaube, wir haben da ja ganz am Anfang irgendwie, hast du es reingeschmissen, Dennis, ne, Guild Esports wird jetzt irgendwie auch, also verkauft oder verschachert, wie auch immer. Da geht es ja auch nicht mehr um viel Geld, ne?
Ja, absolut. Also Korrektur war schon wichtig und richtig. Ich würde noch mal einmal, Baschi, du wolltest was sagen?
Nee, aber es gibt ja auch, ich wollte jetzt gar nicht zu negativ Richtung den Teams auch klicken, es gibt da ja auch positive Beispiele, ein Liquid oder ein G2 oder andere, die es ja auch tatsächlich geschafft haben, sag ich mal, einen Businessmodell hinzubekommen und irgendwie sustainable zu sein und gleichzeitig wahnsinnig viel Value auch gegenüber ihren Spielern zu adden. Und ich glaube, die profitieren natürlich dann auch überproportional dann wieder von so einer Korrektur, weil, ich sag mal, wenn du so ein bisschen Survival of the Fittest Modus hast, dann bleiben halt die Fittesten stehen und können dann auch wieder wachsen und, sag ich mal, wieder so das nächste Chapter der Entwicklung einleiten. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, das ist auf allen Ebenen positiv und gesund. Klar, es ist erstmal schmerzhaft und dann sind viele Jobs verloren gegangen und viele Existenzen so ein bisschen zerbrochen. Und das ist jetzt einzelne Schicksal davon, ist tragisch und hätte man idealerweise irgendwie vermieden. Aber ich glaube, für das langfristige Wachstum ist das, na gut, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, ist auf jeden Fall gesund und hilfreich, um ja wieder das nächste Level erklimmen zu können.
Ja, ich wollte deine Aussage auch gar nicht anders darstellen. Ich merke halt nur, wir haben ja ganz viel über so Bewertungen gesprochen, dann auch bei Companies, und dann war das so, hey, wir machen was im E-Sport und deswegen können wir mehr raisen und deswegen sind wir gleich von Grund auf schon mehr Geld wert. Und da hat sich ja, also diese Bubble, die sich da wirklich geschaffen hat, wenn du dann halt siehst, ne, dass, wir sind jetzt hier irgendwie alle 1 Milliarde plus wert, wo man halt auch so denkt, ja, eigentlich nicht so wirklich, ne? Was ist denn ein Wert? Also klar kannst du auch immer theoretisch über so Werte sprechen und die auch ermitteln, Nur du merkst natürlich dann trotzdem, wenn die Realität dich dann wieder einholt,
total.
Dann ist halt mal die Frage, okay, was ist denn jemand wirklich bereit, jetzt dafür auszugeben? Und ich glaube auch, dass diese Korrektur extrem wichtig war, weil jetzt kannst du dann auch wieder solide weitermachen.
Ja, ne? Absolut. Also jetzt
realistische Erwartungen.
Ja, total. Und wie gesagt, was ich selber da so mit am lustigsten fand, war dann, ich meine, da gab es halt einige Teams, ne, die haben auf, sag ich mal, extrem hohen Tech-Multiples irgendwie Geld geraced und haben dann einen relativ signifikanten Teil dieses Geldes in ein Headquarter und eine Trainingsfacility reinvestiert. Sprich, du raced Geld mit einem Tech-Multiple oder sogar noch darüber und gibst es dann aus in einen Real Estate-Multiple, der ja nun offensichtlich ein Bruchteil davon ist, und dass das alleine schon nicht irgendwie Sinn machen kann, davon muss man ja nicht mal studiert haben, das müsste sich eigentlich relativ logisch erschließen, und dass da so viele da eins und eins nicht zu zwei zusammenzählen konnten, fand ich schon ein bisschen überraschend, und wie du sagst, ist glaube ich sinnvoll, dass das jetzt einfach ein bisschen in gesündere Bahnen wieder so läuft.
Jetzt haben wir irgendwie noch 5 Minuten, wenn ich das richtig sehe. 2, 3 Sachen noch, vielleicht Dinge, über die wir gerne noch sprechen wollen würden. Eine Anekdote, falls du sie mit rausgeben wollen würdest, was in Saudi-Arabien möglich ist, was in Deutschland vielleicht nicht möglich wäre. Ich denke immer an diese Stadiongeschichte. Da hast du mir auch eine schöne Geschichte erzählt, wie so etwas noch durchgezogen worden ist. Vielleicht hast du auch andere Beispiele. Aber das ist mir noch irgendwie im Kopf geblieben. Und was ist vielleicht noch generell wichtig an Themen, die wir gerne vielleicht noch mit reinnehmen wollen würden?
Ja, ich meine, wie gesagt, in Saudi-Arabien ist es ein strategisch wichtiges Thema, E-Sports voranzutreiben, Gaming voranzutreiben, und entsprechend, und dann, sage ich mal, wird das Land von einer Person geführt am Ende des Tages. Und wenn diese Person halt etwas will, dann passiert das halt auch relativ zeitnah, und entsprechend entstehen dann auch mal Venues in, sag ich mal, in einer Laufzeit, in der du in Deutschland wahrscheinlich noch nicht mal den Bauantrag eingereicht hast, steht dann da in Saudi-Arabien das Ding dann halt einfach komplett schlüsselfertig mit allen Dingen bereit zur Benutzung, und das erleichtert natürlich dann auch wieder Dinge vielmals, während du in Deutschland halt einfach auch ganz viel irgendwie in der Bürokratie immer stecken bleibst. Und ja, damit unterscheidet man sich dann natürlich dann auch in den Wachstumsoptionen, und deswegen gibt es halt einen E-Sports World Cup dort und jetzt gerade mal hier zum Beispiel nicht. Und so was Themen, Anekdoten angeht, boah, also wie gesagt, ich hatte dir glaube ich mal gesagt, wenn ich mal alt bin eines Tages oder noch älter, dann schreibe ich auf jeden Fall nochmal ein Buch über all das, was mir so widerfahren ist. Die Untold Stories of Esports, einen Titel habe ich schon. Aber gibt es auf jeden Fall viele, viele Kapitel, die es da zu füllen gibt. Und war schon einfach eine wahnsinns bewegte Zeit irgendwie. Und kein Mensch, der nicht dabei war, kann sich das wirklich vorstellen, wie verrückt das teilweise war, irgendwie diese ganze, diese ganzen über 20 Jahre. Das ist schon ziemlich crazy alles gewesen. Und auch an wie vielen Nuancen dann irgendwie so kleine, große Entscheidungen dann irgendwie gehangen haben. Ne? Also vielleicht eine kleine Anekdote, die ich da nochmal erzählen kann, ist, ich hätte mal fast die LCS verhindert. Wir hatten nämlich 2012 waren wir schon mit Riot, haben wir relativ viel League of Legends Turnier gemacht, in Intel Extreme Masters, und wir von der ESL, sage ich mal, wir waren ja immer extrem geprägt mit diesem Gedanken Open Ecosystem, und deswegen fanden wir, sage ich mal, Closed Ecosystems, waren wir immer sehr skeptisch gegenüber. So, dann hatten wir halt 2012, glaube ich, so ein Meeting bei Riot, wo die uns halt erzählt haben, dass sie jetzt quasi 2013 die LCS launchen wollen in Europa, Nordamerika, und dann halt eben von einem offenen Ökosystem in ein Closed-Ecosystem wechseln. Da waren wir relativ dagegen und haben da ein sehr hitziges Meeting, sage ich mal, zu gehabt. Gab es damals, den, weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Dustin Beck, das war der Bruder von Brandon, vom Co-Founder, der war damals verantwortlich für E-Sports, und er und ich sind so gleich alt, haben die gleichen Computerspiele gespielt, als wir Kinder waren, und sind beide relativ überzeugt, dass die Spiele, die wir gespielt haben, wir relativ gut können. Und da haben wir irgendwann mal immer wieder darüber gesprochen, dass wir beide überragende Warcraft 2-Spieler waren früher, und wollten dann halt mal gegeneinander spielen. Und an diesem Tag war es dann soweit. Die Riot IT hat uns da so eine kleine Ecke hergerichtet, Spiel runtergeladen und das quasi enabled. Und direkt davor hatten wir eben dieses Meeting, wo die uns mitgeteilt haben, bis sie jetzt in Franchise-System wechseln. Und dann, wie gesagt, das Meeting lief nicht so toll. Und dann bin ich am Ende des Meetings immer aufgestanden, bin ich zum Dustin gegangen und gesagt, Dustin, wir spielen jetzt ja Warcraft 2 gegeneinander, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wenn du gewinnst, sage ich nie wieder ein negatives Wort dazu und wir werden alles genauso machen, ohne jeden Widerspruch, wie ihr euch das vorstellt. Wenn ich gewinne, machen wir das nicht. Deal? Und ich las, wie es in seinem Kopf arbeitete und ich habe ihm die Hand ausgestreckt, er ist so 80% mir entgegengekommen und dann kam der Waylon Rosell von hinten, hat ihn zurückgehalten, no, you can't do this. Und dann hat er die Hand wieder weggezogen und hat sich da nicht drauf eingelassen. Und dann haben wir halt ohne diesen Einsatz danach gespielt. Und ich sag mal, es war relativ kurz und schmerzhaft für ihn. Und da schon, glaube ich, ein Ehrenmann ist, glaube ich, hätte er keine Wahl gehabt, um sich da auch dran zu halten. Und von daher, wie gesagt, also es fehlten 10 Zentimeter einer Hand und LCS wäre vielleicht so nie entstanden, wie es dann jetzt heute entstanden ist. Das vielleicht mal als eine Anekdote noch, die mir dazu einfiel.
Ja, das ist doch mal eine schöne Anekdote.
Ja, auch für ein grundsätzlich gutes Ende, würde ich sagen. Vielleicht noch letzten Worte, dein Ausblick für die Zukunft, was also ahead of you?
Also wie gesagt, Olympic Esports Games natürlich ein großes Thema. Ich sag mal, unsere EFG-Ökosysteme größer machen, ist für uns ein großes Thema. Ich glaube, vor allen Dingen den E-Sports einer größeren Bevölkerung zugänglich machen, ist noch ein großes Thema, weil auch wenn wir jetzt irgendwie über, weiß ich nicht, wir haben jetzt ein Turnier und da gucken jetzt 1,5 Millionen Peak-Concurrent Leute zu, ohne Chinesisch, das ist eine coole Zahl und da feiern wir uns auch alle drüber, sage ich mal, für, wenn wir solche Zahlen erreichen. Aber das ist ja eigentlich noch längst nicht das, wo wir mal hin können und hin wollen. Und eigentlich müssen wir ja mal 10 Millionen und 20 Millionen und 50 Millionen irgendwann haben. Ich glaube, da liegt einfach noch sehr viel unerschlossenes Potenzial, dass wir einfach den gesamten E-Sports einfach einer deutlich breiteren Masse noch zugänglich machen, als es heute der Fall ist. Und da habe ich riesigen Spaß dran, mitzuarbeiten und dabei zu helfen, dass wir das hoffentlich ermöglichen über die nächsten paar Jahre. Und wie gesagt, deswegen, mir macht das immer noch sehr viel Spaß, auch nach den 20 Jahren noch. Klar, nicht jeder Tag macht Spaß, kennst du auch, Dennis, aber das Grundrauschen ist positiv und das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Sondern das Grundrauschen positiv ist, glaube ich, ist man immer gut unterwegs und deswegen, ja, ist, glaube ich, nach wie vor, also ne, wir haben immer gesagt, früher E-Sports soll mal der zweitgrößte Sportart der Welt werden. Ich glaube, Fußball wird schwierig. Und es wäre so das Einzige, wo ich mich im Leben mal mit Platz 2 relativ gut anfreunden könnte. Da sind wir definitiv noch nicht, aber ich glaube, da kann der E-Sports als Ganzes auf jeden Fall nach innen kommen und da werden wir alle miteinander tatkräftig dran arbeiten, dass wir das schaffen.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Baschi, dass du heute bei uns im Podcast warst. Wie gesagt, man hört dich ja selten so in der Öffentlichkeit, deswegen schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Chris, vielleicht von dir, hast du noch irgendwas, was du gerne mit reingeben wollen würdest, bevor wir an Baschi abgeben?
Nö.
Was wir
danke.
Immer
also ich kann auch nur Danke sagen. War auch schön. Also, aber ich habe keine anderen Themen mehr.
Die wichtigste letzte Frage noch ist natürlich immer, welchen Gast du uns vielleicht nochmal empfehlen wollen würdest, den wir mal bei uns in der Show haben sollten.
Boah, gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Überblick, wen ihr alle schon so hattet. Aber mit wem er bestimmt eine lustige Zeit hättet, wäre der Carmack. Den kennst du ja bestimmt auch sehr gut. Spricht auch sogar ein bisschen Deutsch. Also ich glaube, ihr solltet das hauptsächlich auf Englisch machen, aber der spricht auf jeden Fall sehr lustiges Deutsch. Ist auch ein sehr unterhaltsamer Zeitgenosse, der auch einfach wahnsinnig viel Erfahrung im E-Sports hat. Einer von nicht so vielen Menschen ist auf der Welt, der mir regelmäßig inhaltlich Kontra gibt bei Themen und mich auch mal vom Gegenteil überzeugt, wo ich initial mit Meinung A reingehe und er mich dann dazu bringt, aus dem Meeting mit B rauszugehen. Und von daher, glaube, der hat einfach auch wahnsinnig viel zu erzählen, ist ein wahnsinnig schlauer Typ, der, glaube ich, ein guter Gesprächspartner für euch sein könnte. falls ihr ihn noch nicht hattet.
Nee, hatten wir noch nicht. Und krasser Judoka war.
Und das stimmt, das kann er auch ganz gut. Hebt gerne Leute hoch.
Ja. Vielen, vielen Dank. Paschi, hast du noch irgendwas zum Abschied, was du noch gerne, was wir vielleicht nicht gefragt haben, was du noch gerne loswerden wollen würdest?
Nö, ich wünsche dir viel Erfolg jetzt im Winter beim Tischtennistraining. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Und wie gesagt, hat Spaß gemacht, mit euch ein bisschen zu reden. Und vielleicht machen wir das ja nochmal irgendwann wieder.
Gerne.
Danke dir.
Bis dahin. Danke euch. Ciao.
Tschüss. System shut down.